guten Morgen auch von meiner Seite, auch wenn es nicht angekündigt worden ist, dass ich heute sprechen darf. Bevor ich starte, würde ich gern beten. Und der Dave darf mich ein bisschen leiser drehen. Ich höre mich sehr laut, danke. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass nur du gut bist, dass du gute Gedanken über uns hast. Ich danke dir, dass du geniale Worte für uns hast. Und ich lade dich ein, Jesus, diesen Raum mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Güte auszufüllen. Ich lade dich ein, dass du für jeden Einzelnen einfach ein Wort hast, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und dass nicht ich hier spreche, sondern dass dein Wille sich offenbart, dass dein Wille sich auch zeigt und ja, dass du mich dafür schon leitest. Und so lege ich den Tag in deine Hand. Amen. Genau. Richtig cool, was die Martina für tolle Lieder hatte. Mich haben sie sehr beeindruckt. Ich fand es sehr klasse. Und bevor ich euch mein Thema verrate, was mich beschäftigt hat, was mir ins Gesicht gesprungen ist, als ich mich vorbereitet habe, möchte ich erst der Gemeindeleitung Danke sagen, dass sie mir das Vertrauen geben, dass ich hier sprechen darf. Ich glaube, jeder von euch hat was zu sagen, jeder hat was mit Gott erlebt und ich darf das heute mit euch machen. Und zwar schauen wir uns die Technik, genau, Johannes 5, 1 bis 15 an und ich lese das erstmal vor. Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Dort gab es in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. In diesen Hallen lagen Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer der Männer dort war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank war und er fragte ihn, willst du gesund werden? Herr, erwiderte der Kranke, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser bewegt worden ist. Und wenn ich es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir hinein. Steh auf, nimm deine Matte und geh, sagte Jesus da zu ihm. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging los. Das geschah an einem Sabbat. Einige von den Juden sagten deshalb zu dem Geheilten, heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Welcher Mensch hat dir denn so etwas befohlen, fragten die Juden. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, hör zu, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Danach ging der Geheilte zu den Anführern der Juden und sagte ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Ich fand es erstmal cool, dass die Martina ganz am Anfang was über Heilung gesungen hat, dass wir einen Gott haben, der heilt. Und es geht jetzt nicht primär um Heilung, sondern mich hat das beeindruckt, dass es um einen Mann geht, der seit 38 Jahren krank war. Und deswegen habe ich meine Predigt heute so genannt, aufgeben kannst du bei der Post. Das ist eine Postkarte, die hängt bei mir zu Hause neben der Tür in meinem Büro, wo mich immer wieder daran erinnert, aufgeben kann ich bei der Post. Aber aufgeben gibt es bei Gott nicht, sondern wir sollen durchhalten, wir sollen dranbleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, ist ein bisschen schlecht. Andere Wörter für durchhalten ist bestehen, ausharren, dranbleiben, überleben, alles Mögliche, was ihr damit verbindet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe mit euch den Text einfach durch, weil mich das so beeindruckt hat, was wir da alles draus lesen. Ich habe 2 Texte mitgebracht, das ist der erste. Als erstes habe ich hier ganz fett gemacht, es lagen Scharen von kranken Menschen, von einsamen Menschen, von Menschen, die von der Gesellschaft wahrscheinlich nicht als gut befunden worden sind, Menschen, die ausgestoßen worden sind, es lagen Scharen, es lagen nicht nur 5 Menschen irgendwie in diesem Gebäude, sondern es waren Scharen von Menschen. Und Jesus ist für uns derjenige, der alle heilen konnte und was richtig cool war in dem Moment, ausgerechnet diesen Mann hat er gesehen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Scharen von Menschen wart, wir waren schon mal auf dem Bundescamp von 20.000 Menschen. Ich hätte jetzt vielleicht nicht diesen einen Mensch gesehen, der jetzt schon 38 Jahre lang krank war. Aber Jesus hat diesen einen Menschen unter diesen Scharen von Menschen erblickt, gesehen, erkannt und geht auch noch auf ihn zu. Und ich weiß nicht, woran er erkrankt ist. Ich weiß nicht, ob er gelähmt war. Ich weiß nicht, ob er blind war. Aber anscheinend, was wir rauslesen, er kann nicht alleine zu dem Wasser. Und Jesus stellt ihm so eine ganz banale Frage, eigentlich voll erstmal eine blöde Frage, weil es waren ja irgendwie ein Raum voller Kranke. Ist ja klar, wenn der jetzt fragt, willst du gesund werden? Wer will da nicht gesund werden? Also wen fragt man denn? Willst du was zum Essen? Wenn jemand hungrig vor dem Kühlschrank ist, fragt man ja auch nicht. Also man, man fragt sowas nicht. Aber Jesus wollte wissen, willst du gesund werden? Und was er macht, das fand ich so cool. Der sagt nicht nur, ja, ich will gesund werden, sondern er wusste, er kann nicht alleine zu dem Wasser. Er braucht Hilfe, aber niemand hat ihm geholfen. Und selber hat das auch immer wieder versucht. Was ich daraus lese, ist, dieser Mann geht seit 38 Jahren vielleicht an diese Stelle und versucht immer wieder in dieses Wasser zu kommen, was anscheinend heilende Kräfte hatte. Und er hat irgendwie nicht aufgegeben, sondern er hat den Glauben gehabt, dieses Wasser wird mich frei machen, wird mich heil machen, wie auch immer. Mehr liest man da von diesen Menschen und das hat mich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr schon lange auf irgendwas wartet, auf eine Gesundheit, auf Geld, auf ein Haus, auf Kinder, was auch immer in eurem Leben ist, oder dass Sorgen verschwinden, Ängste verschwinden. Und dieser Mann, 38 Jahre, geht er an die Stelle und versucht es immer wieder. Und was Jesus hier gemacht hat, ganz banal einfach, anstatt ihm die Hände aufzulegen, was er auch könnte und was er ja auch tut, ist, er sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ganz simple Worte, die ich jetzt vielleicht, wenn ich für jemanden bete, nicht verwenden würde, aber Jesus macht's, er kann es einfach. Für ihn ist es einfach ein Kinderlitzchen. Und dann, jetzt kommt so was typisch Menschliches, finde ich. Also den Ausdruck werdet ihr noch mal hören. Und bitte nicht böse nehmen oder persönlich nehmen. Ich glaube, dass wir Menschen manchmal dumm sind. Dass wir manchmal auf die Umstände gucken, die nicht stimmen, die nicht richtig sind, die verkehrt sind, die nicht in die Norm reinpassen. Und was haben da die anderen Menschen gemacht? Hey, du darfst am Sabbat doch nicht diese Matte mitnehmen. Also Sabbat kommt ja öfters vor. Jesus hat öfters an Sabbat geheilt. Und das war für die Juden, oh nein, das war dies gefühlte Todsünde. Das geht ja gar nicht. Du darfst es nicht. Anstatt, dass sie auf den Menschen gucken, der gesund geworden ist, der heil gemacht worden ist, der von seiner Qual befreit worden ist, sagen sie, hey, das geht nicht. Du darfst nicht diese Matte mitnehmen. Warum? Was ist dein Problem? Wer hat es dir erlaubt? Deswegen sage ich, Menschen sind manchmal dumm, weil die nicht auf das Positive gucken, was der Mensch erlebt hat, sondern auf das Negative, was der Mensch eigentlich gerade verkehrt macht. Und das Interessante ist, dass der Mann erstmal gar nicht wusste, wer ihn eigentlich geheilt hat. Ist auch interessant, Jesus hat ja nicht erst seit gestern gewirkt, sondern er wusste nicht, dass er der Auserwählte war, den Jesus jetzt geheilt hat. Und später hat Jesus ihn nochmal getroffen und dann hat er ihm als Hinweis gegeben, und zwar, er soll zuhören, er soll aufpassen, er soll wachsam sein. Und ich glaube, mit dem du bist jetzt gesund, ist nicht nur damit gemeint, dass er körperlich gesund ist, sondern er ist frei von Sünde, er ist gereinigt, er ist geheiligt. Und er sagt zu ihm, sündige nicht mehr, sonst kommt noch was viel Schlimmeres. Und ich glaube, ihr wisst alle, was das ist, wenn wir als Sünder weiterleben, kommt noch was viel Schlimmeres. Und danach, was er nochmal macht, weil er so mutig war, er erzählt den Leuten, dass es Jesus war. Er hat quasi es als sein Zeuge aufgetreten, als der Zeuge von Jesus. Und das beeindruckt mich. Er hatte nicht Angst gehabt, dass die Leute ihn nochmal verurteilen, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er vielleicht sich nicht an die Regeln gehalten hat, sondern er geht nochmal zurück und sagt, hey, Jesus war derjenige, der mich geheilt hat. Und deswegen habe ich euch mal so ein paar Steps aufgeschrieben, die mir so gekommen sind. Im Thema aufgeben könnt ihr nur bei der Post. Und zwar das Erste, was mir da gekommen ist, wenn es so Situationen kommen, wenn so schreckliche Situationen, wenn Riesenberge sich auftun, wenn einfach Stress in unserem Leben ist, wenn wir mit was zu kämpfen haben, das Erste, was wir machen, ist erstmal Blick auf Gott und nicht zu fragen, hey, was ist dein Wille und dann gehen wir nach Hause und das war's und schön und gut, sondern was auch in der Bibel drinsteht, ist, dass wir Gott darum bitten, dass wir seinen Willen erkennen und seinen Willen auch verstehen. Und das Coole ist, wir wissen, was Gottes Wille ist. Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir belesen sind und wenn wir das alle wissen, dann wissen wir, Gott will Menschen gesund machen. Gott will Menschen frei von Sünde machen. Gott will, dass die Menschen seine Kinder sind, dass sie seine Schafe sind und er ruft sie zu sich. Und was auch interessant ist, er will, dass wir als seine Zeugen auftreten. Gott braucht uns nicht als Zeugen. Ich meine, Gott könnte jetzt genauso hier stehen vor euch und seine Herrlichkeit würde euch alle überfluten. Er braucht jetzt nicht mich, um das da zu sprechen. Aber wie gesagt, manchmal sind wir Menschen dumm und erkennen das einfach nicht. Und ich glaube, er freut sich darüber, wenn wir als seine Zeugen auftreten, wenn wir sagen, hey, das hat Gott in meinem, in deinem Leben gemacht. Und wenn ich gerade das Baby das sehe, das kam mir als Vergleich, man freut sich über jeden Pups, über jeden Schiss, wenn ein Baby das in seine Windel reinmacht. Man freut sich über jedes Lächeln. Junge Eltern müssen das, glaube ich, jedem erzählen. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber das habe ich jetzt schon miterlebt. dass man alles über dieses Baby erzählt, da freut man sich riesig. Ich glaube, so freut sich Gott auch über uns, wenn wir darüber sprechen, was er in unserem Leben gemacht hat. Das Zweite ist, hey, wir sollen aufstehen, wir sollen uns in Bewegung setzen, wir sollen nicht nur sitzen bleiben und Gott, bitte mach dies und jenes und dann hole ich mein Bier, meine Cola oder meinen Kaffee und lies weiter in der Bibel, sondern wir sollen aufstehen, uns aufraffen, uns an Gott festhalten. Gott beschreibt sich nicht als schöne Blume, die zerbricht, wenn wir uns an ihn festhalten, sondern er ist der Fels, er ist die starke Burg, er ist unser Schutzwall, an die wir uns festklammern dürfen, die uns auch wieder hochzieht. Ich kann mich nicht an der Blume hochziehen, die würde zerbrechen, aber ich kann mich an den Felsen hochziehen, der einfach unbeständig bleibt, der fest bleibt und der stark bleibt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch aufstehen, dann kann ich durchhalten, dann muss ich nicht aufgeben, sondern dann kann ich weiter in dem Durchhaltemodus sein. Das Dritte ist, was wir aus der Geschichte lesen, ist, nimm deine Matte, nimm dein Grund und Boden, nimm dein Fundament, nimm das, was dich schon seit Jahren begleitet. Das kann was Gutes sein, aber ich habe mir auch gedacht, das kann was Schlechtes sein. In dem Sinne was Schlechtes, dass es Sorgen sind, die dich immer begleiten, ob das Ängste sind oder Verletzungen oder Enttäuschungen, die dir in deinem Leben widerfahren sind. Aber es gibt eine tolle Neuigkeiten, auch ihr verletzt Menschen, auch ihr enttäuscht Menschen. Also es sind nicht immer nur das Menschen das zu euch machen, sondern ihr macht das auch mit Menschen. Und das, finde ich, darf man manchmal in solchen Momenten nicht vergessen. Deswegen nimm deine Matte, bring das vor Gott und sag, hey Gott, das möchte ich an dich abgeben. Und dann, was Jesus auch noch sagt, geh nach vorne, schau nicht zurück. Er sagt nicht, dreh dich um, dreh dich fünfmal im Kreis oder geh nach Hause, sondern geh. Und gehen ist nach vorne gehen, in Bewegung setzen, in eine Richtung gehen. Und was der Mann gemacht hat, er ist zu den Menschen gegangen und hat ihnen von Gott erzählt und hat gesagt, hey, Jesus hat mich geheilt. Er hat nicht auf die Umstände geguckt, dass er jetzt am Sabbat seine Matte mitgenommen hat, sondern er hat gesagt, er hat mich geheilt. Und er hat gesagt, ich soll die Matte nehmen und ich soll einfach gehen. Und am Ende, was Jesus auch noch sagt, sündige nicht mehr. Ist, glaube ich, manchmal leichter getan als gesagt. Ja, so rum. Oh, Entschuldigung, danke. Ist leichter gesagt als getan, genau. Sündigen. Ich habe mal gelesen, dass sich Sorgen machen auch Sünde ist. Und jeder macht sich irgendwo Sorgen. Jeder hat irgendwo Ängste, gerade auch mit Corona, wie auch immer. Oder auch vor Corona hat man auch schon Sorgen und Ängste gehabt, die einfach in unserem Leben um uns herum kreisen. Und das war auch bei mir, um das ein bisschen praktisch zu machen, weil ich finde, man sieht nicht Menschen immer gleich an, dass sie Sorgen haben. Man sieht es Menschen nicht immer gleich an, dass sie krank sind. Man sieht Menschen nicht immer gleich an, dass ihnen was fehlt. Aber Jesus sieht es. Und so war das auch bei mir. Jeder, der das weiß, weiß, dass ich in der Pflege bin und ich gefühlt 10 Jahre in der Pflege tätig war, mit 18 ein FSJ gemacht habe und mir da quasi meinen Rücken kaputt gemacht habe. Ich habe quasi 7 Jahre an massiven Rückenschmerzen gelitten. Auch wenn man das nicht gesehen hat, weil ich das nie so gezeigt habe, ist jetzt nicht so, dass ich zu jedem hinspringe und sage, hey, mein Rücken tut weh. Man beißt halt die Zähne zusammen, man versucht stark zu sein, man versucht, das selber zu überwinden und zu schaffen. Beten hat irgendwie auch nicht so funktioniert, also springt man zu den Ärzten, die verschreiben Physiotherapie und Physiotherapie und nochmal Physiotherapie, das war alles schön und gut. Aber es ist auch besser geworden. Nach 7 Jahren ist es so massiv schlecht geworden, dass ich heulend eingeschlafen bin, heulend aufgewacht bin und mir das schon jegliche Freude an dem Tag geraubt hat, überhaupt aufzustehen. Also wer schon mal Schmerzen hatte, ich weiß, wie es euch geht, es ist einfach beschissen, kurz gesagt. Und wenn man merkt, es hilft einfach nichts mehr. Ich habe auch Leidenschaft Musik gemacht und ihr könnt euch vorstellen, wenn man Trompete spielt und 2 Stunden so hocken muss, hey, leck mich am Arsch, das ist für den Rücken, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber das war echt qualvoll. Es hat zwar Spaß gemacht, aber das raubt einem auch die Freude. Und ich war auch nicht der Mensch, der gerne vorgegangen ist und für sich beten hat lassen, auch wenn oft der Aufruf gekommen ist, nee Gott, ich kann da nicht vorgehen. Was ist, wenn ich jetzt nicht geheilt wird? Und bin ich ein schlechter Mensch? Habe ich zu wenig Glauben? Oder stimmt irgendwas nicht mit mir? Oder keine Ahnung? Oder habe ich irgendeine Schuld auf mich geladen? Was ja auch oft die Frage ist. Nichtsdestotrotz habe ich eine coole Familie, die via Handy sich connecten. Und ich bin dann zu meinem Bruder in die Gemeinde gegangen und die machen so Gebet, oder da kann man so Gebetsanliegen auf Zettel schreiben, ganz anonym. Ist ja schön für Leute, die nicht so gerne vorne gehen. Und dann wurde das in der ganzen Gemeinde groß rausposaunt. nicht mit meinem Namen. Dann hat die ganze Gemeinde für mich gebetet in dem Moment. Ich habe geheult, also ich war fix und fertig mit der Welt. Und wir haben einen richtig guten Gott, wirklich, wir haben einen genialen Gott. Der hat mir an dem Tag eine junge Dame an die Seite gesetzt und hat gesagt, bist das du, für die man beten soll? Ich so, ja klar. Ja, soll ich für dich beten? Ich so, ja, okay. Dann hat die für mich gebetet und hatte noch ein Wort für mich. Und ja, nein, ich bin nicht gleich geheilt worden. Meine Schmerzen sind nicht gleich weggegangen. Aber das Wort, was die mir gegeben hat, ist, dass ich jeden Tag das über mich ausgesprochen habe. Ich sagte, okay Gott, ich war mutig, ich habe gesagt, lass für mich beten. Und ich habe das jeden Tag über mich ausgesprochen. Und dann musste ich an das denken, was der Norbert vor ein paar Wochen gesagt hat, hartnäckig beten, hartnäckig vor Gottes Thron zu kommen, hartnäckig dafür zu beten, dass Gott mich geheilt hat und das über mich auszusprechen. Interessanterweise war, ich habe im ersten Monat gar nicht gecheckt, dass ich keine Schmerzen mehr hatte. Irgendwie hatte ich keine Schmerzen mehr und dann so, hey, ich habe gar keine Schmerzen mehr. Und es war so eine Erleichterung, es war so eine Befreiung, dass ich es gar nicht gecheckt habe. Und seit 3 Jahren bin ich schmerzfrei, weil damals wollte man mich veröden und mit 25 seine Nerven zu veröden, das kam mir nicht in Frage. Aber Gott ist gut. Und ja, die Schmerzen kommen auch immer mal wieder, aber ich weiß, woher die Schmerzen jetzt kommen. Ich weiß, zu wem ich damit gehen kann, aber ich weiß, dass Gott mich komplett geheilt hat. Und das dürfen wir auch sagen. Und so wie der Mann will ich einfach Zeugnis geben, dass wir einen richtig großen Gott haben, der alles in seiner Hand hat und einen guten Plan hat. Dann die zweite Geschichte oder das zweite, was mich beeindruckt hat, ist, finden wir in der Chronik. Ich muss dazu sagen, habe mich lange davor gewunden, die Chronik zu lesen, weil ich immer nur gehört habe, da stehen so viele tausend Namen. Und ich dachte mir, Mann, wieso soll man die dann lesen, wenn ich eigentlich nur die Namen lese? Was bringen mir die Namen? Ich habe es angefangen und ich muss sagen, ich war sehr begeistert von dieser Chronik. Manchen Leitern habe ich immer mal wieder solche Chronikstellen geschickt, weil ich so beeindruckt war, was da drin steht. Und in 2. Chronik 20 geht es um den König Josaphat, wo wieder ein Krieg vor der Tür steht und er erstmal erschrocken ist und Angst hatte, weil das eine Masse an Krieger war, die gegen Israel wieder losgezogen ist. Und er einfach Angst hatte, aber das Coole, was er gemacht hat, er ist erstmal zu Gott gegangen und nicht alleine, sondern er hat das ganze Volk genommen und ist zu Gott gegangen, haben zusammen gebetet, zusammen gefastet. Ich habe es mir heute Morgen nochmal durchgelesen, was sie auch gemacht haben. Er hat sich auf das gestellt, was Gott versprochen hat. Er hat sich auf das gestellt, was er ihnen verheißen hat. Und Gott antwortet in 2. Chronik 20, 16 und 17, habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse, denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Zieht ihnen morgen entgegen, passt auf, sie werden die Steigung von Sis heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda und Jerusalem, stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird bei euch sein. Als ich die Stelle gesehen habe, hat mich das erstmal beeindruckt, aber andererseits auch so, ja, wieso soll ich in den Kampf gehen, wenn du mir ja schon zweimal versprochen hast, dass du gewonnen hast? Wieso soll ich meine Rüstung anziehen, wenn du das doch alles machst? Was macht das für einen Sinn? Und gerade wenn man ein Volk wahrscheinlich regiert, Krieger unter sich hat, gibt es bestimmt auch noch so Menschen, die sagen, sie verstehen es nicht. Warum sollen wir das denn machen? Weil wir sind ja einfach Menschen. Wir verstehen ja auch nicht alles, was manchmal so Leute bestimmen oder entscheiden oder wie auch immer. Und Gott einfach hier gesprochen hat so cool, hey, ihr müsst nicht kämpfen, aber ich will, dass ihr dabei seid. Ich will, dass ihr es seht. Ich will, dass ihr das erlebt. Und nicht nur als mit Jogginghose und gemütlich und entspannt und keine Ahnung, sondern zieht eure Waffenrüstung an, macht euch kampfbereit und zieht ihnen entgegen und stellt euch einfach auf und guckt zu, wie ich groß bin, wie ich mächtig bin. Deswegen fand ich so cool, was die Martina gesungen hat, weil wir irgendwie echt einen mächtigen, großen Gott haben. Und als ich das gelesen habe, ist, Gott will, dass wir uns aufstellen. Gott will, dass wir vortreten und ihm zuschauen, wie er regiert, wie er eingreift, wie er seinen Plan verwirklicht, den er für dich, für mich und für uns alle einfach hat. In Jesaja 29, 28 steht drin, dass seine Pläne uns zum Erstaunen bringen und alle seine Pläne zum Erfolg führen. Es gibt keine Misserfolge bei Gott. Es gibt keine Niederlage. Wenn er sagt, er kämpft für dich, dann kämpft er für dich. Auch wenn wir nicht verstehen, wie er für dich kämpft und wann er für dich kämpft und welchen Weg er für dich kämpft oder so. Aber er kämpft für dich und das hat er hier versprochen. Und so, wie es bei jedem anderen auch so ist, war das letztes Jahr auch bei mir, Ende des Jahres, Manche wissen, dass ich nebenzu an der Schule arbeite und noch Vollzeit studiere, bei den Rangern auch tätig bin. Und so wie das irgendwie bei allen wahrscheinlich irgendwann mal kommt, ist alles zu viel. Es ist alles too much. Von allen Seiten wollen sie irgendwas. Ich habe schon gedacht, ich kann nicht unterrichten. Ich bin nicht fähig dazu, Lehrerin zu sein. Ich glaube, das ist nicht mein Ding. Wollte das schon fast hinschmeißen und gesagt, Gott, das, nee, ich gehe wieder in die Pflege. Das ist, was ich kann. Das weiß ich, das läuft. Privat sind auch viele Sachen. Jeder wollte irgendwas von mir. Jeden habe ich irgendwie verletzt oder wie auch immer. Und alles ist auf einmal gekommen. Ich lag wirklich am Boden. Ich war am Ende und habe gesagt, jetzt gebe ich auf. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich nehme mein Auto, ich nehme mein Geld und ich hau ab. Die können mich wirklich alle kreuzweise. Und dann kam so ein cooler Satz. Nicht der Mensch will dich am Boden sehen, sondern der Feind will dich am Boden sehen. Der will nicht, dass du den Platz einnimmst, den Gott für dich hat, und zwar, weil dass du an seinem Reich mitwirken kannst. Jeder hat eine spezielle Aufgabe an seinem Reich. Und der Teufel versucht immer wieder, mit seinen Lügen, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten, mit wie auch immer er angreift, dich niederzumachen, dich am Boden zu halten, dich gefangen zu nehmen, dich zurückzuhalten, zu dem Mensch zu werden, der du auf dieser Welt sein sollst, nach Gottes Willen und nach Gottes Plan. Als dieser Satz an mich rangekommen ist, habe ich gesagt, ja klar, ist voll einfach, ist voll easy peasy. Ich weiß jetzt, woher es kommt, und bin zu Gott gegangen und habe gesagt, hey Gott, ich kann nicht mehr kämpfen, ich bin kraftlos, ich bin machtlos, ich sehe keinen Ausweg mehr, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, und bin wirklich an sein Kreuz gegangen. Und in dem Moment ist auch wieder so ein Schwung an neuer Freude, an neuer Energie, an neuer Power reingekommen. Und das ist das, was ich mittlerweile gelernt habe, dass ich das nicht alleine machen muss. Ich muss nicht alleine kämpfen. Ich muss nicht alleine vorne stehen. Ich muss nicht alleine zu den Menschen gehen. Ich muss nicht alleine gegen die größten Mächte kämpfen. Das kann ich gar nicht und das will ich gar nicht und das probiere ich auch gar nicht. Aber ich weiß, dass der Feind immer wieder versucht, mich niederzumachen, mich auf den Boden zu drücken. Und Gott sagt zu dir, ich kämpfe dich, aber du sollst dich hinstellen, du sollst aufstehen, zieh deine Waffenrüstung an und geh los. Was mir auch noch gekommen ist, dass ich, glaube ich, die letzten Jahre Gott vergessen habe, daran zu denken, was er in meinem Leben gemacht hat, dass ich vergessen habe, ob es die großen Wunder sind oder ob es die kleinen Wunder sind, und darüber zu sprechen, was Gott in mir gewirkt hat, durch mich gewirkt hat oder in meinem Umfeld gewirkt hat. Und ich glaube, Gott will, dass wir als Zeugen heute auftreten und darüber sprechen, was er in deinem und meinem Leben gemacht hat. Um einfach ihm die Ehre zu geben, nicht nur Ehre im Lobpreis oder dass jemand hier vorne steht, sondern um den anderen Menschen von Gott zu erzählen. Jeder kann die Bibel lesen, aber nur ihr könnt die eigene Geschichte mit Gott weitergeben, die wir gehört haben. Und Ruth und Helena haben eine richtig geniale Geschichte in Rumänien erlebt. Ich durfte letztes Wochenende auch bei Ruth und Helena sein und das war ein großes Wunder, dass ich mitfahren durfte. Hat Gott sehr viel gewirkt, hat Gott sehr viel vorgearbeitet. Ich wurde nicht in den Stundenplan eingeteilt, meine Fortbildung hat sich verschoben, mein Test war negativ und ich so, okay Gott, wenn du willst, dass ich mitfahre, dann musst du da irgendwas machen, weil ich weiß nicht, wie ich da noch hinfahren soll. Und ich war da und es war eine gute Zeit. Und so wie der Christian gesagt hat, es ist ein Wunder, dass dieser Mann vom Koma aufgestanden ist. Die Ruth hat mir geschrieben, der hat schon gegessen, hat geflüstert und er ist wach und ansprechbar. Und das ist ein Wunder, weil er hatte nur noch eine Herzleistung von 10%. Das Herz braucht 5%, um funktionieren zu können. Also damit ihr mal die Dimension euch vorstellen könnt. Das ist ein Wunder, dass dieser Mann noch lebt. Und ich glaube, das ist ein Wunder, was wir erzählen dürfen, was wir erleben dürfen. Und ich glaube an das Wunder, dass wir diesen Mann noch hören dürfen und von ihm hören dürfen, wie und wann und wo er Gott erlebt hat. Aber nicht nur er, sondern auch ihr. Genau. Ich wäre soweit fertig mit meinem Input. In der Kürze liegt die Würze. Wieder richtig? Okay. Ich habe euch noch ein Lied mitgebracht. Ich finde immer so, ich bringe meine Sachen so durcheinander. Und zwar geht es darum, zu kämpfen, dass mehr in dir drin steckt, dass du ein Kämpferherz hast, dass du zu Größerem geboren bist, dass egal wie die Umstände aussehen, hey, die könnte ich nicht niedermachen, weil Gott für uns ist. Wer kann dann gegen uns sein? Wenn ich mich auf sein Wort stelle und sage, hey Gott, du hast gesagt, du kämpfst für mich. Ja, ganz ehrlich, wer kann da noch gegen uns sein? Wenn ich seine Waffenrüstung anziehe, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Aber manchmal sind wir doch nur Menschen, gell? Und haben menschliche Gefühle. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir auf Gott gucken, dass wir aufstehen, dass wir unsere Matte nehmen, dass wir losgehen und einfach den Menschen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Genau, das Lied ist leider auf Englisch, aber deswegen habe ich euch kurz gesagt, es geht um den Kampf. Es geht darum, dass ihr dazu befähigt seid, zu kämpfen, dass ihr euer Herz oder dass ihr euer Herzensfeuer nicht stehlen lasst, dass der Heilige Geist in euch drin ist. Und ich hoffe einfach, dass ihr anfangt zu kämpfen für den guten Glauben, dass die Hoffnung weitergetragen wird und dass der Glaube in allen Menschen einfach noch gestärkt wird.